Hi, liebe Insider, hier ist wieder euer Mast.
Und euer Seher.
Seher, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein bisschen platt. Ich fand den Tag heute cool, aber auch sehr intensiv.
Ja, geht mir genauso. War schon anstrengend, positiv anstrengend. Oder wenn man so sagen möchte, ich gehe gerade richtig positiv auf dem Zahnfleisch. Tut richtig weh.
Ja, der Muskel hat zugemacht.
Ja, nee, war ein intensiver Tag, aber auch sehr produktiv. Wir hatten unseren Content Day 3.0.
Genau, das war dann der letzte Aufnahmetag für uns in diesem Jahr. Da haben wir dann nochmal gesagt, komm, wir packen rein, was wir reinpacken können. Wir hatten dann unter anderem das Social Media Team von Loyal hier. Die wurden vertreten durch Caro und Elias. Und das sollte ja eigentlich ein Schnipsel werden und ist dann aber eine gute Stunde geworden.
Ja. Untypisch, wenn du eigentlich Teil des Gesprächs bist.
Ja,
ne?
Also bist eigentlich ich ja schon kurz. Ist ja auch eine meiner Stärken.
Bekannt dafür, dass du Kurzgespräche entsprechend auch einhältst und verpackst. Ne?
Ja, also, ja, dafür bin ich schon bekannt. Deswegen wundert es mich auch, dass es dann doch so ausgeartet ist. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dann hatten wir die Luna Buddies oder beziehungsweise Dermann und Clara von den Luna Buddies aus dem Azubi-Team hier zu Gast als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Dann hatten wir
Christian Gerdes, die Folge, die ihr schon kennt. Genau. Auch der war Teil des Content Day 3.0.
Genau. Und dann hatten wir noch den Ulf aus Münster hier.
Genau. Das ist auch Inhalt dieser Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet. Mit dem haben wir vor allem darüber gesprochen. Also Ulf kam ja von Hermsen Bauer, ne, wurde mit Rational verschmolzen und dann umbenannt in die Loyal Münster GmbH und wie man sich da so fühlt als Mitarbeiter, wie man so integriert wird in die große, weite Loyal Gruppe und vor allem auch, wie man sich jetzt so im Alltag an einem Standort wie Münster dann fühlt. Das haben wir mal so versucht rauszufinden. Ich glaube, das ist auch klar geworden.
Nun haben wir dem Ulf schon ziemlich auf den Zahn.
Ja, und deswegen viel Spaß beim Hören bei der Folge und wir hören uns bald.
Ja, bis bald, macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Inside, der Podcast der Loye und Nil Gruppe.
Ja, hallo zusammen. Wir sitzen mal wieder zusammen und in der Regel tun wir das nicht alleine, sondern mit einem Gast und deswegen begrüßen wir heute Ulf aus Münster. Hi Ulf, schön, dass du da bist.
Hallo Simon, hallo Marco, ja, danke für die Einladung, hallo, schön hier zu sein.
Ich würde sagen, Ulf, du stellst dich am besten einfach mal selber ganz kurz vor, dass wir dich alle so ein bisschen kennenlernen, bevor wir dann in die konkrete berufliche Fragerunde einsteigen.
Ja, kein Problem. Mein Name ist Ulf Hermsen, geboren bin ich im Weltmeisterjahr 1974, damit zarte 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. Ja, in der Loyal Gruppe in Münster tätig, in der Loyal Münster GmbH, bei Martin Redderhase, mit insgesamt 12 Leuten sitzen wir da, betreuen dort unsere Kunden.
Ja. Cool. Also ich habe es ja schon angeteasert, ne? Das war nur eine Kurzvorstellung. Wir wollen dich natürlich nochmal dir viel genauer auf den Zahn fühlen und das machen wir in unserer ersten Kategorie.
Der berufliche Plausch.
Genau, und wir haben uns gefragt, weil das Ganze kam ja aus der Zeit, du hast es gerade schon gesagt, Hermsen Bauer mit Rational fusioniert, inklusive Umbenennung in Loyal Münster GmbH. Und wir haben uns gefragt, aus welchem Fachbereich du denn ursprünglich eigentlich so kamst, was so dein Steckenpferd war. Mhm.
Ja, das ist mal eine gute Frage. Also wenn man
wenn du das nicht weißt, Ulf, ich kann dir das nicht sagen.
Es war halt kein komplett linearer Weg. Der allererste Fachbereich, in dem ich nach der Ausbildung tätig war, die ich damals bei der Westfälischen Provinzial absolviert habe, war zum Beispiel Rechtsschutz. Den würde ich jetzt aber nicht unbedingt als mein Fachbereich nennen, weil das zeitlich gesehen eher kurzer Bereich war. Kurz danach ist in Münster in der Zentrale der Westfälischen Provinzial das sogenannte Service Center aufgebaut worden. Da war ich dann von Anfang an auch mit dabei und da ist es dann halt auch nicht nach Fachbereichen aufgeteilt worden, sondern da hat man halt die Kundenbetreuung übernommen und je nachdem, welches Medium reinkam für bestimmte Sparten, da hatte man Fachsparten, sage ich jetzt mal, ein bisschen priorisierter. Das war dann halt auch unterschiedlich, je nachdem, wie es besetzt war. Das war dann halt mal der Kraftfahrtbereich, das war mal der Sachbereich.
Also eher ein Allrounder.
Ja, so. Allrounder-Tätigkeiten, ja. Was das betrifft.
Aber, da komme ich später auch noch zu, aber was war so immer schon so, was du gesagt hast, das macht dir vielleicht am meisten Spaß dann auch in der Fachlichkeit gesehen? Hast du gemerkt, dass zum Beispiel Rechtsschutz eher vielleicht weniger oder vielleicht gerade genau das? Wie war das so?
Naja, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, aber der definitive größte Bereich, der sich dann auch später manifestiert hat, war ganz klar Feuerindustrie, Feuersachbereich, der den größten Teil eingenommen hat, spätestens dann ab der Tätigkeit auch bei Hermsen und Bauer, hat das mit Abstand den größten Raum eingenommen, auf jeden Fall.
Okay. Jetzt hast du ja gerade schon mal Hermsen und Bauer erwähnt und das war ja im Prinzip auch so die Eintrittskarte in die heutige Loyal-Hill-Gruppe. Wofür stand Hermsen Bauer? Weil ich persönlich kann sagen, der Name sagt mir was, aber ich hatte da nie so Berührungspunkte zu. Und da kannst du sicherlich mehr zu sagen.
Ja, also Hermsen und Bauer ist gegründet worden von meinem Vater, da ja auch die Namensgleichheit. Nach Firmengründung ist ein Jahr später der Herr Bauer mit dazugekommen. So entstand dann auch der Firmenname Hermsen und Bauer. Und mein Vater hat sich selbstständig gemacht, als ich noch quasi unterwegs war, also während der Schwangerschaft meiner Mutter noch. Und hat damals, weil er dort tätig war, seinen Firmenschwerpunkt in Ostwestfalen gehabt, also in Beckum und Umkreis. Das waren dann von der Kundenstruktur vor allen Dingen viele Möbelbetriebe, weil das in dem Bereich damals noch sehr stark vertreten war. Und er hat als kleiner Makler angefangen und wir sind dann über die Jahre gewachsen, ich sag mal so zu einem mittelständischen Familienversicherungsmakler, aber halt sehr klein und überschaubar. Und auch wenn man nicht sagen kann, dass wir ein großes Unternehmen gewesen sind, war das aber, glaube ich, auch definitiv unsere Stärke, weil mein Vater hat immer gesagt, wenn der Kunde hustet, stehen wir mit dem Taschentuch parat. Und das war halt so das Markenzeichen von Hermsen und Bauer, dass wir halt sehr nah beim Kunden waren. Wenn der Kunde was hatte, dann sind wir vorbeigekommen und haben dann vor Ort die Betreuung übernommen. Wir haben jeden Schaden direkt begleitet. Wir haben die Gespräche beim Kunden auf seine Wünsche geführt. Es gab auch viele Geschäftsfreundschaften, sage ich jetzt mal. Es gibt tatsächlich auch immer noch Kunden, die wir jetzt bei Loyal & Münster betreuen, die noch aus dieser Zeit kommen, die teilweise schon 40 Jahre uns die Treue gehalten haben, auch über den Wechsel hinaus. Und das würde ich jetzt als erstes mal als das hervorstellende Merkmal von Hermsen Bauer beziffern, dass wir halt klein, beweglich und flexibel waren.
Hattest du denn für dich mal so die Ambition, dann selber auch mal irgendwann so am Ruder zu sein?
Ja, also definitiv, das war eigentlich auch der Weg, der mir vorherbestimmt war von Anfang an. Also mein Vater hat von vornherein klar gemacht, welche Laufbahn für mich festgelegt war, welche schulische Laufbahn, was dann passiert, wo ich die Ausbildung mache, wo ich mir dann noch Erfahrung sammle und irgendwann hätte ich dann auch den Teil Hermsen, der Firma Hermsen und Bauer übernehmen sollen. So war mal der ursprüngliche Plan, ja.
Okay, aber es kam dann anders.
Genau.
Ja, irgendwann gab es ja dann wahrscheinlich so Übernahmepläne. Mhm. Was heißt wahrscheinlich, es gab Übernahmepläne. Wann und wie hast du davon erfahren?
Ich habe davon erfahren in einem persönlichen Gespräch mit meiner Schwester und meinem Vater, nachdem quasi das Händeschütteln passiert ist, nachdem also feststand, dass wir Teil von Loyal & Hill werden. War das ein Jahr vorher, würde ich mal ungefähr sagen. Okay.
Und war das denn etwas, wo du sagtest, ja, komme ich mit klar, oder hattest du da schon deine Bedenken?
Also definitiv würde ich eher dahinter nähern zu sagen, dass ich damit klargekommen bin, weil das war schon zu einer Zeit, wo für uns auch klar war, dass wir als Hermsen Bauer zwar klein, flink und flexibel waren, aber vielleicht auch ein bisschen zu klein. Also ich sag mal, in dem Gewässer, was der Maklermarkt geworden ist, der zu kleine Fisch, um das mal so zu formulieren. Ja. Und von daher denke ich mal, dass das nicht nur im Nachhinein betrachtet, auch damals definitiv die richtige Wahl gewesen ist, da mit Loyal & Hill zusammenzugehen, beziehungsweise sich da vereinnahmen zu lassen und Teil von Loyal & Hill zu werden. Ich weiß nicht, ob Hermsen & Bauer in der Form, wie es dann bis zum Schluss bestanden hätte, wirklich noch reelle Marktchancen gehabt hätte.
Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen, dass es schwieriger geworden wäre, weil du merkst ja schon, in den letzten Jahren sind viele kleinere Makler in größere Maklerhäuser integriert worden und das ist ja auch, glaube ich, so ein Trend, der nach wie vor auch noch vorhanden.
Ja, und das hatte auch Gründe. Das haben wir zum Beispiel auch mal zu spüren gekriegt, dass ein Versicherer tatsächlich einem anderen Makler zum gleichen Kunden ein besseres Angebot gegeben hat als das, was wir hätten anbieten dürfen, was noch, ich sag mal, ein paar Jahre davor ein Unding gewesen wäre. Und das hat uns dann auch so ein bisschen bis ins Mark getroffen, so wollen wir ehrlich sagen, weil einem dann wirklich auch von Versichererseite vorgehalten wurde oder aufgezeigt wurde, ihr seid eine Nummer zu klein und wir priorisieren jetzt die großen Fische.
Also nicht der Premium-Partner, den man vielleicht auch mal war, ne, zu einer anderen Zeit. Ja, konnte ich mir schon vorstellen, dass das hart ist, das dann auch mitzubekommen. Ne?
Ja.
Ja, also Marco sagte ja gerade, ob es Bedenken gab, da sagst du jetzt aus der heutigen Perspektive, ja, es war wahrscheinlich auch wirklich das Richtige, was damals dann so passiert ist. Trotzdem haben wir uns die Frage gestellt, was geht einem dann durch den Kopf? Weil wir beide sind noch nicht von der Situation betroffen gewesen, dass und bei dir ja dann auch quasi ein Familienbetrieb dann übernommen wird. Also was sind dann trotzdem Gedanken, mit denen du dich dann konkret auch beschäftigt hast, vor dieser ja vielleicht auch unbekannten Zukunft, die dir da so bevorstand? Oder waren das, also?
Also das Ganze ging ja einher damit, dass die Herren Geschäftsführer Hermsen und Bauer ja auch ihre Tätigkeit beendet haben. Die haben dann ihren Ruhestand angetreten. Das ist also nicht so, dass die Firma im Ganzen, inklusive der Geschäftsführer, mit übernommen worden wäre, sondern es war klar, es wird der Anteil von Loy & Nil übernommen und die Mitarbeiter gehen halt mit. Aber wir hatten mit Loy & Nil vorab schon Kontakt. Eigentlich gibt es eine ziemlich lange Geschichte zwischen Loy & Nil und Hermsen und Bauer. Loy & Nil hatte sogar bei der Firmengründung meines Vaters damals teilweise Starthilfe mitgeleistet. Wir haben im Bereich der internationalen Geschäfte mit Loy & Nil zusammengearbeitet und auf die International Division hier auch zurückgegriffen. Tatsächlich hatte ich, auch nachdem ich meine Schule beendet hatte, mich auch hier beworben im Hause und habe hier auch dann tatsächlich gesessen und ein sehr langes, interessantes Bewerbungsgespräch geführt.
War das noch mit Günther Brosstadt?
Wenn ich das wüsste, ey, das gibt schon diverse Firmenausflüge, wo ich da mit Kollegen zusammengestanden habe und nicht mehr auf den Namen gekommen bin. Ich weiß nicht mehr, wer es mit mir geführt hat. Ja. War auf jeden Fall ein sehr netter Kollege, ein sehr klassisches Bewerbungsgespräch, noch mit Wissensfragen wie Anrainerstaaten von Deutschland und sowas.
Okay. Alles
und Politikfragen, wer ist unser aktueller Arbeitsminister und sowas. Ja. Ich erinnere mich gerne und gut dran.
Dann bist du ja bestens für das spätere Quiz vorbereitet. Au,
verdammt.
Wir haben nämlich denjenigen Ausbildungsleiter wieder ausgekramt und genau die Fragen von damals.
Nein. Ja, wäre für mich gut, wenn es guter Brosstadt wäre.
Ja. Okay, dann wäre ich mir die gut vorbereitet. Nein, aber wie gesagt, man kannte das Haus Loy & Nil durch diverse Kontakte und auch durch diverse Zusammenarbeit. Deshalb waren da die Bedenken und die Sorgen gar nicht so groß. Eher schon eine Erleichterung, dass es halt Loy & Nil ist, der Hermes und Bauer übernimmt und nicht irgendein anderes unbekanntes Unternehmen.
Du hast ja gerade gesagt, im Prinzip hast du davon erfahren, als dieser Handschlag schon erfolgt ist. Das heißt, man kann sagen, ja, da gab es dann auch nichts mehr dran zu rütteln. Jetzt ist aber die Frage, wie wurdet ihr, also nicht nur du, sondern auch all deine Kollegen, die du da hattest oder auch noch hast, dann in diesen Übernahmeprozess so ja mitgenommen, also ne, um auch da vielleicht über Sorgen, Ängste, was auch immer, einfach um über Dinge zu sprechen. Wer war da so euer Ansprechpartner oder gab es da so einen klassischen Übernahmeprozess?
Nein, das würde ich so gar nicht beschreiben, Übernahmeprozess. Es gab auch je nachdem, wen es von uns betroffen hatte, unterschiedlich Zeitpunkte, wann die erste Kontaktaufnahme gewesen ist. Bei uns war zum Beispiel recht früh Herr Salzmann zu der Zeit und da ich quasi so der Mini-Admin bei uns war.
Ich war auch mal vor Ort, weißt du das noch?
Ja, ich kann mich erinnern.
Ordner mitgenommen.
Ganz genau, da warst du.
Wie doof.
Da warst du im Büro meiner Mutter vor allem, die damals noch.
Genau, Buchhaltung habe ich da mir einen Wolf gesucht.
Die
bei
uns die Buchhaltung gemacht hat, ganz genau. Ich weiß das noch deswegen sehr gut, weil ich auch noch einen ganzen Kofferraum mit Ordnern hier hingefahren habe.
Genau,
ja. Ja. Naja, und wie gesagt, mein erster Kontakt war halt mit Herrn Salzmann, der halt sehr früh IT-mäßig vorbereitet hat, dass der Kundenbestand ins Lunis eingearbeitet wird. Und da habe ich dann auch noch unter seiner Anweisung entsprechende Backups gemacht und die auch hier nach Dortmund gebracht zum Beispiel. Herr Höke als unser Prokurist war sehr, sehr früh auch bei den ersten Gesprächen schon mit in den Geschäftsräumen und die Angestellten sind halt dann peu à peu darüber informiert worden und haben dann halt quasi mit dem ersten Zusammentreffen mit den damaligen Kollegen von Rational so die ersten Kontakte geknüpft, sag ich mal. Okay.
Ja, jetzt ist zum Beispiel für mich die Situation, dass ich halt hier meine Ausbildung gemacht habe und ich jetzt nicht irgendwie in einer ähnlichen Situation gewesen wäre, dass ich für ein kleineres Maklerunternehmen vorher tätig war und das übernommen worden ist. Und ja, Simon und ich, wir haben uns dann schon die Frage gestellt, wie verlaufen so die ersten Monate so der Integration in diese Loyonil-Gruppe, wenn man halt von der Loyonil-Gruppe übernommen wird? Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
Das hat ja mehrere Phasen. So die ersten Wochen waren eigentlich noch so Business as usual, denn wir sind erstmal noch in den alten Geschäftsräumen weiterhin tätig geblieben. Wir mussten ja noch auf das alte Maklerverwaltungsprogramm zurückgreifen, mussten ja auch weiterhin die täglichen Geschäfte, Schadenbearbeitung, Rechnung schreiben und so weiter fortführen. Und das Ganze hat dann natürlich einen ganz anderen Drive bekommen, als dann wirklich beschlossen worden ist, jetzt passiert der Umzug. Jetzt werden also wirklich die Geschäftsräume gewechselt, damals aus den alten Büroräumen dann nach Münster in die jetzigen Büroräume. Und das hat dann natürlich eine ganz andere Dynamik gehabt, wo man dann wirklich dann an neuen Arbeitsplätzen gesessen hat, wo dann halt auch die Kundenstruktur ins Lunes eingearbeitet worden ist, man sich dann auch mit der neuen Softwareumgebung vertraut machen musste und so. Und das war dann lustigerweise auch am 1.9. des Jahres 2017. Und das war dann quasi zu Beginn auch des Jahresendgeschäfts, was dann auch für uns hieß, dass mit dem Schwung der Arbeit und der Bearbeitung das Ganze in einer gewissen Hektik verlaufen ist, was das Ganze halt auch beschleunigt hat. Ne?
Ich stelle noch mal eine Zwischenfrage, wenn ich darf. Gab es denn irgendwie auch so einen Aufenthalt hier in Dortmund für euch als Truppe, so dass man mal gesagt hat, hier, ne, ihr seid jetzt Teil dieser Gruppe, kommt doch mal für 3-4 Tage vorbei, wir zeigen auch mal hier, wie wir so hausen, oder ist das ausgeblieben?
Nein, nicht als Truppe, das haben wir aber gemeinsam gemacht mit den Kollegen, die in Münster schon vor Ort waren, die ehemaligen Rationalkollegen. Das hatte Martin dann organisiert, dass wir quasi einen gemeinsamen Ausflug gemacht haben mit Planwagenfahrt und uns da halt in dem Bereich kennenlernen konnten. Dass wir als Gesamtgruppe irgendwann nach Dortmund gefahren sind, ist nicht passiert. Wir hatten dann lediglich die Einführungsschulung im Lunes, die Frau Pieck damals, ich meine, einzeln für uns jeweils vorgenommen hat. Also peu à peu war jeder mal dann für die Lunes-Einführung hier in Dortmund. Und da hatten wir dann auch das erste Mal hier quasi die Geschäftsräume hier in Dortmund betreten.
Aber so jetzt so ein Onboarding-Prozess, dass man jetzt, wie gesagt, da kam jetzt jemand von unserer Firma zu euch und hat gesagt, pass auf, die Integration wird jetzt so ablaufen, haben wir folgende Meilensteine geplant, erstes Quartal oder hier sagen wir mal letztes Quartal machen wir jetzt das, erstes Quartal des nächsten Jahres machen wir das. Gab es sowas oder war das?
Ja, jetzt allerdings nicht in der Form, dass jemand extern gekommen wäre, wir alle im Besprechungsraum gesessen hätten und dann hätten wir so einen Fahrplan gemacht, sondern es standen halt immer so ein paar Termine, ein paar Schlüsseltermine im Raum. Zum Beispiel war klar, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt MIAS nicht mehr zugänglich ist für uns. MIAS war das ehemalige Maklerverwaltungsprogramm, das wir genutzt hatten, sondern halt alle Kunden im Lunes bearbeitet werden müssen, dass die dort auch angelegt werden mussten, sein mussten für Rechnungsstellungen zum Beispiel und ähnliche Sachen. Also es gab Deadlines, aber nicht im Sinne von, wir präsentieren jetzt jemanden Fahrplan und in der Form geht das ab. Das war ja auch keine klassische Integration, weil ja schon ein Teil Münster vorhanden war. Die ehemaligen Rationalkollegen waren ja schon da, kannten das Ganze und haben uns da auch sehr an die Hand genommen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Kollegialität und das gegenseitige Verständnis auch sehr, sehr schnell ging, Gott sei Dank. Von daher ist das auch nicht vermisst worden, dass zusätzlich jetzt von Dortmund noch jemand kam und versucht hat, das irgendwie zu moderieren. Okay.
Jetzt, ich tue mich mit Zahlen immer schwer. Das war der 1.9.2017,
als wir
umgezogen seid.
Das war der faktische Umzug dann, genau. In die neuen Geschäftsräume.
Genau, also damit hat sich dann ja auch wirklich spürbar für euch etwas verändert dann an diesem Zeitpunkt. Und so wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, boah, du für dich jetzt zumindest schon mal, ich bin jetzt in der Loyonil-Gruppe richtig angekommen. Nach der ganzen Veränderung vorher.
Das sind zwei separate Zeitpunkte. Zum einen, wann bin ich in Münster angekommen, als Teil Loyonil Münster, damals halt noch Rational Hermes und Bauer. Und das ging sehr schnell. Also nach meinem Empfinden hatten sowohl die Kollegen von Herms und Bauer als auch die ehemals Rational Beschäftigten, wir hatten direkt eine gemeinsame Basis, haben uns direkt super verstanden, haben uns auch auf dem ersten Treffen meines Erachtens schon sehr harmonisch verstanden. Und in Münster sind wir sehr, sehr schnell angekommen, auch in den neuen Geschäftsräumen. Mhm. War ja für alle neu, weil die Büros neu aufgeteilt worden sind. Und dann sind auch teils neue Möbel beschafft worden und das Ganze neu eingerichtet worden. Angekommen in der Leuende Gruppe, würde ich jetzt mal sagen, ging das los nach dem ersten Betriebsausflug, wo man wirklich mal auch die Kollegen en gros mal live gesehen hat, mit denen ein Bierchen trinken konnte, mit denen sich unterhalten konnte. Teilweise hatte man viele Kollegen erst auch nur von der Stimme am Telefon und hatte da mal auch ein Bild oder hat mal auch mal privat mit denen geklönt und so. Und da würde ich sagen, da fühlte man sich dann da auch angekommen. Das war, wenn ich mich recht erinnere, war das Zoom, der Besuch hier in Gelsenkirchen im Zoo, wo wir das erste Mal dann auch beim Betriebsausflug mit dabei waren und dann die Kollegen kennenlernten.
Okay. Ja, das heißt, ich höre so raus, in Münster war es eigentlich top, also schnelles Ankommen, und in Dortmund hat es dann eigentlich erst so peu à peu, und es hat ein Event gebraucht, wo dann man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt ist man auch wirklich irgendwo Teil dieser großen und ganzen Gruppe. Und wir haben uns nämlich die Frage gestellt, dass, auch wenn es jetzt vielleicht nicht jede Woche passiert oder jeden Monat so eine Übernahme, aber es wäre ja schön, wenn man aus, auch wenn du sagst, keine klassische Übernahme, sondern eher eine Fusion mit Zuwachs und es war schon was da, trotzdem wäre es ja schön, wenn man, ich will jetzt gar nicht sagen negative Erfahrung, aber ich höre zumindest raus, es hätte vielleicht noch einen Tacken schneller funktionieren können. Haben wir uns die Frage gestellt, gab es denn dann so eine Rückkopplung, dass ihr von euch mal gespiegelt habt, was hättet ihr euch vielleicht gewünscht? Also gab es dann so einen Input für spätere Fälle oder für zukünftige Fälle, die jetzt vielleicht auch nochmal im Raum stehen, dass man sagt, da hat man sich auch auf der Ebene weiterentwickelt, um so eine Tochter, die dann vielleicht mal dazu kommt, ganzheitlich zu betreuen und onzuboarden?
Also vorab, dass das länger gedauert hat, meine ich jetzt nicht zwangsläufig negativ. Mhm. Oder dass es hätte schneller gehen müssen. Wir waren ja auch sehr mit uns selbst beschäftigt. Das war jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, dass es halt ein bisschen länger gedauert hat, in der Gruppe anzukommen. Und ich habe das auch nicht zwangsläufig vermisst, weil wir generell ja auch sehr eigenständig gearbeitet haben und auch sehr beschäftigt waren mit diesem Umstieg und dem Umswitchen generell. Vielleicht hätte sogar gerade so am Jahresende des Umzuges das sogar noch eher gestört, wenn noch eine weitere Komponente gekommen wäre. Und wenn wir nicht erst nur im neuen Software-System einruckeln mussten, die neuen Büros beziehen, die neuen Kollegen kennenlernen und dann auch noch irgendwie Aktionen nach Dortmund. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass das schneller unbedingt besser gewesen wäre in dem Fall. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Okay. Aber ja, prinzipiell, ich habe jetzt selber nicht mitbekommen, seitdem eine weitere Firmenübernahme, wo ich jetzt berichten könnte, dass es jetzt anders gelaufen als bei uns oder da ist jetzt mittlerweile, sind Erfahrungen eingeflossen, dass Dinge anders gemacht werden. Okay. Das wüsste ich gar nicht zu berichten, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, dann seid ihr zumindest auch seit über 7 Jahren in Münster. Mhm. Was ist der heutige Schwerpunkt von Lionel Münster? Und inwieweit spürst du dann auch noch so diese, ich sag mal, du hast gerade so ein bisschen Allrounder-Tätigkeit aus Herms- und Bauerzeiten. Mhm. Also was ist euer Schwerpunkt Münster, wenn man das so beschreiben könnte? Und siehst du da und hier noch auch klar die DNA von Herms und Bauer?
Ja, also die DNA merkt man noch teilweise, weil wir auch tatsächlich immer noch Kunden aus der Zeit haben, die wir auch heute noch betreuen. Und ich glaube, der Schwerpunkt in Münster ist da auch so geblieben, dass wir hauptsächlich kundenfokussiert sind. Wir sind jetzt, also wenn du sagst Allrounder, hat das halt damit zu tun, dass wir nicht eine strenge Spartentrennung bei uns haben, sondern für uns steht halt der Kunde im Mittelpunkt. Wenn der sich an uns wendet, dann soll ihm geholfen werden. Und wir haben natürlich verschiedene Spezialisten, die in einigen Bereichen besser sind als andere, auch aus der Historie heraus. Aber prinzipiell, wenn der bei uns anruft, fragen wir nicht erst ab, rufst du jetzt für Sache an, rufst du für Haftpflicht an, hast du eine Frage zu Unfall oder zu Rechtsschutz und leiten das dann weiter, sondern wir kümmern uns drum.
Aber hast du so ein Gefühl oder vielleicht auch konkrete Zahlen, wie eure Kunden so eine Verteilung, also welcher Fachbereich da tendenziell häufig oder weniger häufig angesprochen wird.
Ja, das ist ganz klar Feuerindustrie.
Feuer?
Ja, gefolgt von Haftpflicht.
Hast du da also so eine prozentuale, ganz grobe Einschätzung, ohne dass wir die auf Niet und Nagel prüfen werden im Nachgang?
Nein.
Okay.
Die habe ich tatsächlich nicht. Aber wir haben halt in der Masse Industriekunden, auch große Kunden, auch mit internationalen Geschäft. Und da spielen halt traditionell Feuerindustrie und Betriebshaftpflicht die größte Rolle.
Okay.
Jetzt gibt's ja häufig so die Situation, dass wenn jetzt in diesem Fall hier die Loyal-Gruppe jetzt einen kleinen Makler übernimmt oder generell allgemein, wenn jetzt ein größeres Unternehmen, kleines Unternehmen übernimmt, dann kommt es ja auch durchaus mal vor, dass von diesem kleinen Unternehmen spürbar nichts mehr übrig bleibt am Ende. Es könnte aber auch ja theoretisch sein, dass hinter einem großen Unternehmen von dem kleinen Unternehmen immer noch ja Fußabdrücke zu sehen sind. Und wir haben uns dann tatsächlich auch gefragt, so gibt es Einflüsse aus dieser Herms- und Bauer-Zeit, die jetzt auch in der Loyal-Gruppe spürbar sind?
Also ich glaube nicht, dass das in der Gruppe spürbar ist, sprich, dass also wirklich Effekte hier bis nach Dortmund hätte. Aber ich denke, dass die Einflüsse halt in Münster so erhalten geblieben sind, dass wir halt versuchen, sehr schnell und immer nah beim Kunden zu sein und also sehr viel Wert auf die Kundenbetreuung legen und halt nicht die Struktur haben, das nach Sparten aufgeteilt zu haben, sondern dass derjenige, der Kontakt mit dem Kunden hat, erstmal versucht, ihm konkret mit seinem Problem zu helfen.
Also diese schnelle Flexibilität, und du hast es gerade, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, wuselig oder aktiv, irgendwie so hast du gerade ein Wort genannt, wart ihr bei, also das merkt ihr bei euch vor Ort schon noch, diese sehr Beweglichkeit, sage ich jetzt mal, und Aktivität, schnell Hilfe ableisten zu
können. Genau. Ja. Also als Beispiel, ich denke mal, einer der Besonderheiten ist, eigentlich bin ich ja im Innendienst tätig. Es kommt aber definitiv auch vor, dass ich bei einigen Kunden, vor allen Dingen aus der alten Kundenverbindung, Martin bei dem Besuchen begleite. Ob das jetzt Brandschutzbesichtigungen sind, ob das Jahresgespräche sind. Es gibt da noch einige wenige Kunden, die ich auch alleine betreue und auch mal alleine rausfahre. Und das ist ja, ich sag mal, eher unüblich für den Innendienstbereich ansonsten.
Jetzt hattest du ja auch gesagt, Simon hat es ja gerade auch nochmal aufgegriffen, dass ihr euch dann quasi erstmal grundsätzlich um den Kunden kümmern und da jetzt nicht so eine Sache ist so, ach Kraftfahrt, ja, dann sind sie bei mir falsch, dann leite ich direkt mal weiter. Aber gibt es denn bei euch grundsätzlich trotzdem so eine grundsätzliche Aufteilung, eine Teamaufteilung, wer bearbeitet da welchen Schwerpunkt, welche Kunden tendenziell eher?
Ja, das gibt schon. Also wir haben eine ganz klare Aufteilung, wer welche Kunden betreut. Und wir haben natürlich auch ganz klare Präferenzen, auch aus der Berufserfahrung heraus, wer in welchen Sparten besonders stark ist. Also in einigen Sparten, ich sag mal so gerade, was hier so Personenversicherung betrifft, da habe ich auch dann in vielen Fällen nur Generalistenwissen. Da haben wir dann auch bei uns in Münster Kollegen, die sich da deutlich besser mit auskennen. Wir haben Leute, die in Haftpflicht ein bisschen erfahrener sind als zum Beispiel im Sachbereich und so weiter. Also das ergänzt sich dann bei uns.
Cool.
Ja.
Danke.
Ja, für die nächste Frage muss ich mal so ein bisschen, wir sind jetzt gerade im Oktober, die Folge kommt dabei erst im November raus, aber deswegen kann ich jetzt hier an der Stelle sagen, du hast circa vor einem Jahr die Innendienstleitung angetreten und übernommen. Gab es im Vorfeld deinerseits irgendwie Bedenken, dass du gesagt hast, ich will jetzt gar nicht sagen, traue ich mir nicht zu, aber gab es irgendwie Bedenken, den Posten zu übernehmen oder wie waren da deine Gefühlslage?
Nee, also meine Gefühlslage war, ich war überrascht, positiv überrascht, habe mich sehr über das Vertrauen gefreut, was mir entgegengebracht worden ist. Und nee, Bedenken hatte ich da eigentlich eher weniger.
Und was sind deine konkreten Aufgaben als Leiter Innendienst bei euch?
Also es sind einige Aufgaben, die quasi jetzt konkret mit der Aufgabe Innendienstleiter verknüpft worden sind, die sich vorab eh schon ergeben hatten. Das war vor allen Dingen die Unterstützung auch der Mitarbeiter bei IT-spezifischen Sachen. Einfach weil ich da so ein gewisses Steckenpferd habe und bei Hermsen und Bauer auch schon so administrativ mich um die Sachen gekümmert habe, war das eh schon eine Sache, die sich da so ein bisschen eingebürgert hat, dass in PC-Fragen ich dann oftmals Ansprechpartner gewesen bin. Was zum Beispiel hinzugekommen ist, ist jetzt alles, was Urlaub, Flexi- und Homeoffice-Tage betrifft. AIDA-Freigaben und so weiter zum Beispiel. Was hinzukommen wird, wenn wir dann mal neue Mitarbeiter haben, wird auch das Onboarding sein, was dann auch meine Zuständigkeit ist, auch die Einteilung Zuständigkeiten, fachliche, technische Unterstützung der Mitarbeiter, das gehört so zu meinen Aufgaben.
Mhm. Zum Onboarding mal eine kurze Frage, ist das etwas, wo du sagst, da denke ich mir was Eigenes aus oder holst du dir da auch so ein paar Anregungen und Ideen hier aus Dortmund?
Tja, die Frage kann ich dir beantworten, wenn es mal konkret wird. Okay. Also hätte schon ganz gerne da schon Erfahrung gesammelt, weil wir suchen schon länger weitere Mitarbeiter für unseren Standort, sind aber.
Hey, wir kommen erst noch zur Werbetrommel, ne? Das ist.
Ich wollte auch keine Werbetrommel rühren. Ich wollte halt nur bemerken, dass wir da bislang glücklos waren und dass wir jetzt hoffen, dass das in nächster Zeit mal ein Thema wird. Ich denke, dass ich dann aber erstmal schauen werde, wie wir das in Münster machen. Ich weiß nicht, ob ich primär jetzt erstmal hier in Dortmund anfragen würde, wie wird's gemacht. Ich glaube, dass wir bei uns in Dortmund Kollegen genug haben und genug sind, um da auch neue Kollegen mit aufzunehmen.
Ja, das ist ja auch, man muss ja sagen, wenn man jetzt in der Niederlassung ist, dass ich kenne ja meine Leute und ich weiß ja auch, wie der Teamgeist ist und was vielleicht, was vermittelt werden kann, was auch vom Team getragen wird und authentisch ist. Das muss ja auch irgendwo authentisch sein. Das bringt ja jetzt auch nichts, wenn man dann jetzt irgendwas draufpackt, was eigentlich gar nicht passt. Na, das kann ich dann schon nachvollziehen.
Teamgeist, hast du dir jetzt selber eine Brücke gebaut, ja, oder
genau,
was?
Genau, ich hab da jetzt weit für ausgeholt, aber das war der Plan.
Nebenberuflicher Architekt.
Ganz genau. Ja, weil tatsächlich ist die Frage eben auch, die wir uns gestellt haben, was macht ihr in Münster für euren Teamgeist?
Wir unternehmen zusätzlich zu den Betriebsausflügen der Lonel-Gruppe selber noch eigene Ausflüge. Wir machen Fahrradtouren zum Beispiel. Haben mal eine Kanutour gemacht, so Tagesprogramm halt immer. Wir machen gemeinsame Weihnachtsfeiern. Wir haben jetzt übermorgen zum Beispiel ein gemeinsames Frühstück, weil ein paar Kollegen, deren Geburtstag in der Zwischenzeit gewesen ist, gesagt haben, jetzt machen wir mal ein gemeinsames Frühstück zusammen. Solche Dinge halt. Also,
ne? Planst du die dann auch oder ist das Martin, der da, also ist das jetzt irgendwie so dadurch, dass du jetzt die neue Rolle hast, dass er sagt, ja, kümmere dich doch auch mal gerne um so Teambuilding-Maßnahmen oder wie ist das bei euch?
Tatsächlich habe ich mal zwei der Ausflüge geplant. Das hat aber nichts mit meiner Rolle als Indienstleiter zu tun. Okay. Das machen wir dann einfach gerne auch mal, wenn wir eine Teamsitzung hatten im Kreis, wer da Lust so hat.
Okay.
Das machen wir gar nicht so hochoffiziell. Wir gucken uns einfach aus, wann wir gemeinsam Tag finden können, suchen uns ein Programm aus, dann gibt's Freiwillige, die sich darum kümmern, um Planung oder die was mitbringen und so weiter. Und das wird dann auf einem kleinen Dienstweg gemacht.
Ja, ich denke, dass ich da mit der nächsten Frage fortfahren werde.
So sieht's aus.
Du hast ja gerade schon mal gesagt, so Schwerpunkt ist auf jeden Fall Feuer. Trotzdem oder gerade genau deswegen stellen wir trotzdem die Frage, mit welchen Abteilungen in Dortmund arbeitet ihr denn am intensivsten zusammen? Also ist es dann trotzdem oder vor allem deswegen Feuer, weil ihr sagt, Feuer ist unser Schwerpunkt, aber wir schaffen es nicht von der Kapazität her und wir brauchen Feuer in Dortmund einfach? Oder ist es ein anderer Bereich? Wer ist es denn nun?
Ja, die Zusammenarbeit besteht ja nicht nur daraus, dass wir sagen, wir schaffen was nicht und wir möchten Arbeit abgeben, sondern zum Beispiel wird ja
Das mache ich immer so.
Ja, das ist
kann ich bestätigen. Auch,
könntest du mal?
Ja, gut. Delegieren ist halt auch eine Kunst, die man beherrschen sollte. Nein, aber darum geht's eher weniger. Wir arbeiten vor allen Dingen deswegen jetzt zum Beispiel auch mit Feuerindustrie stark zusammen, weil es da jetzt zum Beispiel auch ein neues Programm gibt, das Next Lunis, mit dem jetzt dokumentiert wird. Und wir dokumentieren in Münster halt selber. Wir geben halt die Dokumentierung unserer Kunden nicht an einem Fachbereich in Dortmund weiter, sondern machen selbst die Dokumente. Und um da auch auf dem Laufenden zu bleiben, ist es halt auch wichtig, Kontakt mit den Kollegen zu halten, damit die uns über die Neuerungen auch informiert halten und damit wir bei Projekten wie dem Next Lunis oder jetzt zum Beispiel auch dem Ventiv und so weiter mit eingebunden sind, weil wir in Münster im Feuerbereich die Kunden genauso betreuen, wie hier der Fachbereich in Dortmund das tut.
Okay, aber es ist schon die Abteilung, mit der ihr so am meisten Kontakt habt?
Ja, also aus dem Grund haben wir mit denen häufig Kontakt, haben teilweise auch gemeinsame Teamsgruppen, um da entsprechend auf dem Laufenden zu bleiben.
Okay.
Das bedingt das, ja.
Und sonst Haftpflicht und Kraftfahrt, denke ich so.
Genau. Ja, Kraftfahrt ist interessant, weil das bei uns zweigeteilt ist. Die ehemaligen Kunden von Rational, die werden hauptsächlich hier in Dortmund betreut. Und wir haben von Hermes und Bauer aber eine Halbtagskollegin mitgebracht, die immer schon Leiterin der Kraftfahrtabteilung. Ja. Bei uns war die halt die Flottenkunden von Hermes und Bauer, also den ehemals Hermes und Bauer Kundenstamm noch betreut. Mhm. Das ist also tatsächlich zweigeteilt bei uns.
Cool. Ja, und auch jetzt nochmal Thema Zugehörigkeitsgefühl und Gruppengemeinschaft. Das wird ja hier immer mehr auch gepredigt, dass uns das wichtig ist. Und deswegen die Frage, was fehlt dir, wenn dir überhaupt was fehlt, zu diesem perfekten Zugehörigkeitsgefühl oder dieser Gruppendynamik? Gibt es da was aufgrund der Distanz auch, einfach räumlichen Trennung?
Ja, manchmal wünscht man sich, wenn man nicht in Dortmund tätig ist, sondern als Hotter in irgendeinem anderen Bereich. Und ich kann jetzt nur vermuten, dass das eventuell auch ähnlich ist, wenn man jetzt in Bielefeld oder in Hamburg sitzt, dass man mitgesehen wird. Man hat so manchmal das Gefühl, wenn wir nicht ab und zu springen und aufzeigen würden, hier vergesst uns nicht bei der und der Aktion, hier bei der und dem Projekt, wir haben gehört, das und das wird gemacht, denkt dran, wir müssen auch. Ne, dann denkt man so manchmal, okay, oftmals ist in Dortmund das Hauptthema auch Dortmund und die Töchter dann manchmal eher am Rande.
Ja, deswegen haben wir gedacht, wenn wir eine Plattform bieten können, dann vergessen wir auch die Töchter nicht.
Ne? Dann war alle ein.
Genau. Nein, ist ja ein gutes Argument, dass man da an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall vielleicht noch einen Tacken eher auch in den Austausch geht oder euch mitnimmt und in den Projektteams mit berücksichtigt und so weiter. Ne? Auf jeden Fall ein guter Punkt und auch ein Punkt, mit der wir die berufliche Fragerunde an der Stelle abschließen. Vielen Dank schon mal.
Der private Schnack. Ja, Ulf, machen wir noch mal eine kleine Zeitreise und gucken uns noch mal zusammen an, wie so der kleine Ulf aufgewachsen ist. Wie war so deine Kindheit und vor allen Dingen, welche Werte hast du so von zu Hause mitgegeben?
Oh, da müssen wir weit zurückreisen. Also wie gesagt, ne, 74 Weltmeisterjahr, bin Gott sei Dank früh genug auf die Welt gekommen, um da nicht zu interferieren oder irgendwelche Übertragungen zu stören. Alle konnten alle Spiele verfolgen. Ja, ich bin in Münster geboren. Aufgewachsen in einem kleinen Vorort von Münster, also wirklich ländlichen Dorf. Sprakel heißt der Stadtteil, hatte zu der Zeit, ich glaube, irgendwie gerade mal 2000 Einwohner. Bin da behütet aufgewachsen, war eine kleine Dorfgemeinschaft. War tatsächlich noch so, dass man frische Milch und Eier noch mit dem Fahrrad vom Bauernhof nebenan geholt hat. Und das war ja sehr angenehm. Welche Werte sind mir da vermittelt worden? Ja, wichtig war in dem Bereich Freundschaft, weil man war viel alleine unterwegs. Da war Zuverlässigkeit und Freundschaft schon ganz praktisch. Gab halt noch keine Handys mit Notruf oder irgendwas. Man wurde nicht von den Eltern überwacht. Die Regel war halt so, ne, wenn die Straßenlaternen angehen oder wenn hier Kirchturmglocke die und die Zahl läutet, dann sieh mal zu, dass du nach Hause kommst. Und ansonsten war man halt viel draußen unterwegs.
Klingt auf jeden Fall schön. Gibt es Themen, so für die du dich stundenlang begeistern kannst? Mhm. Und wirklich, wo du wirklich sagst, oder auch wo gesagt wird, da brauchst du den Ulf gar nicht stören, da ist der so in seiner Welt und da holst
du.
Und
wenn du jetzt IT raus. Sagst, dann noch eine andere.
Nee, also ich muss, den Nerd muss ich schon eingestehen, also alles, was Kabel und Stecker hat, finde ich schon extrem spannend, wobei ich jetzt halt nicht nur IT als Bereich meine. Dazu gehört auch alles dazu, was da hobbymäßig noch kreucht und fleucht. Ne? Das war in der Kindheit war es Modelleisenbahn zum Beispiel. Heutzutage ist es dann halt die Drohne mit 4K-Kamera, die man halt gerne mal für ein paar Luftaufnahmen und so weiter herausholt. Tatsächlich IT auch insofern, dass es ja auch viele Sachen gibt, die man in der Freizeit mit Computer machen kann. Zweimal im Jahr treffen wir uns zum Beispiel mit einer Gruppe von bis zu 30 Leuten aus der gesamten Bundesrepublik einmal in so einem Dorfgemeinschaftshaus in Kassel und da werden die Rechner mitgenommen, da macht man dann 4 Tage LAN-Party.
Cool.
Das kennt man auch nur, wenn man mindestens 40 plus ist.
Ich kenne auch noch LAN-Partys.
Ja,
ich bin nicht 40 plus.
Wenn es nicht geklappt hat.
Ja. Hey Ulf, mach mich nicht älter als ich bin.
Entschuldige bitte, aber du warst denn auch schon mal auf einer LAN-Party?
Ja klar, ich habe selber welche veranstaltet, aber nicht öffentlich, weil im Privaten. Ne?
Ja, natürlich, ausschließlich privat. Nein, aber das ist halt aus der Zeit vor Internet, sag ich mal, wo man noch tatsächlich selber die Netzwerkkabel legen musste, um dann Autorennen gegeneinander zu fahren.
Monitor. Meistens hat es auch ungefähr 5 Stunden gedauert, bis dann alle im gleichen LAN sich untereinander auch gefunden haben.
Ja, und das pro Spiel.
Was habt ihr denn dann so gespielt oder was spielt ihr dann so?
Durch die Bank weg. Strategiespiele, Autorennen, sehr beliebt. Alles Mögliche, wo man halt im Team oder halt miteinander oder gegeneinander irgendwie kompetitiv tätig werden kann.
Klingt gut.
Ja. Aber was war jetzt, für was du dich so stundenlang begeisterst, wenn nicht IT?
Wenn nicht IT, dann ist es vor allen Dingen jetzt durch den Einfluss meiner Freundin mit sicher Tiere. Mhm. Meine Freundin war lange im Tierschutz unterwegs, hat 2 Ponys. Die natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen, aber die auch unheimlich viel zurückgeben, weil es halt ein sehr, sehr schön ist, sich da entsprechend um Tiere zu kümmern.
Ja. Okay, cool. Welche Punkte stehen noch auf deiner persönlichen Bucketlist?
Also ein gehegter Traum, der immer so im Kopf rumschmiert, das wäre wirklich mal so ein ausgedienter alter Bus, so ein Linienbus oder Reisebus, dann irgendwo mal eine Scheune haben, Zeit genug, und den mal von innen so auszubauen und daraus so eine Art Camper zu machen.
Ja, das ist cool.
Das wäre so eine Sache, von der ich schon eine ganze Weile träume, wo aber auch noch viel getan werden müsste, dass es mal grob in die Richtung geht.
Cool. Das ist übrigens witzig. Sorry, das muss ich kurz sagen, weil das
dann macht doch
das mit mir. Denn tatsächlich hatte ich mit Simon vorhin jetzt einmal auch über das Campen gesprochen und dass ich da auch irgendwie Bock drauf hätte. Und dann, ich kann mich noch erinnern, dass mal Nachbarn bei uns in der Straße, die hatten tatsächlich so einen alten Bus, den haben die umgebaut zu so einem Wohnmobil. Mhm. Das fand ich auch schon richtig cool. Also deswegen, das kann ich schon nachvollziehen.
In 480er damals, ne? Der von Kichlinde.
Genau, das war für mich dann Wohnmobil.
Ja. Ulf, gibt es eine Persönlichkeit oder eine Person des öffentlichen Lebens, die dich inspiriert?
Inspiriert.
Oder eine Art Vorbild für dich irgendwo ist?
Warum guckst du mich denn jetzt so an?
Ja, weil ich muss überlegen, wie du nochmal heißt, weil du bist ja keine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, das war alles. Nein, also was ich immer schon faszinierend fand, das waren so die Wissenschaftsjournalisten von aus meiner Zeit, auch Joachim Bublatt beginnt hier, deine Abenteuerforschung, Ranga Yogeshwar, Harald Lesch. Die waren für mich immer beeindruckend, weil ich das mal klasse fand, wie ruhig, sachlich, aber trotzdem spannend die so Neuerungen aus Forschung und Technik erzählen konnten. Da konnte ich da, also von der Knopf-Hoff-Show damals aus der Kindheit, hing ich denen immer schon an den Lippen und habe dann auch gerne solche Reportagen und Wissenschaftssendungen gerne gesehen. Also wenn dann am ehesten in dem Bereich.
Jetzt haben wir ja gerade schon mal über eine Sache von einer Bucketlist gesprochen, die ja auch ein bisschen teurer wäre, wenn man sich jetzt so einen alten Reisebus kaufen würde. Gibt es denn irgendwie eine Sache jetzt konkret, vielleicht sogar diesen Reisebus, wo du sagst, da lege ich mir schon regelmäßig Geld für an die Seite, weil ich mir diesen Traum erfüllen will?
Ja, dann ist noch ein paar Stufen vorher dafür nötig. Da legen wir im Moment auch Geld zur Seite. Meine Freundin und ich suchen eigentlich dringend eine Bleibe, wo wir mal zusammenziehen können und sind halt seit längerer Zeit auf Wohnungssuche. Im Moment noch haben wir jeweils unsere getrennten Wohnungen, was mit Fahrerei verbunden ist, und eigentlich wäre unser Traum so ein bisschen im ländlichen, vielleicht so bäuerlich, vielleicht auch mit 2 Boxen, wo die beiden Ponys auch direkt mit unter können, die im Moment noch im anderen Stall stehen. Und da wäre dann ja eventuell auch mal vielleicht der Platz oder eine Scheune, um dann mal mit so einem Projekt zu beginnen. Aber zuerst mal müsste diese Hürde genommen werden. Okay. Und im Moment auf Wohnungssuche zu sein, ist kein großes Vergnügen, das muss man ganz klar sagen.
Also deswegen hier an dieser Stelle, wenn jemand aus der Belegschaft und von den Hörern und Hörerinnen weiß, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, im Raum Münster, der da vielleicht Kontakt herstellen könnte, dann gerne.
Sehr gerne.
Ulf Hermsen melden. Wie sieht für dich denn ein perfekter Tag aus?
Ach, da ich ja gerade aus meinem Urlaub zurückgekommen bin, meine ich eigentlich vor kurzem noch so einen richtig schönen perfekten Tag gehabt zu haben. Denn ich habe ja eben schon gesagt, die beiden Ponys sind umgezogen und wir haben die im neuen Stall untergebracht und eingewöhnt und haben auch lange Zeit mit denen verbracht. Und das Wetter war herrlich und man merkte, dass die Ponys sich wohlfühlten und dann auch mit den anderen Pferden auf dem Hof angebandelt haben und dann auf der grünen Wiese unterwegs waren und so weiter. Und das war einfach einfach großartig. Das hatte schon so ein richtiges Glücksgefühl.
Ja, das ist eigentlich auch schon die nächste Frage gewesen. Was macht dich glücklich? Also ist es das wirklich, sag mal.
Also die, naja, also am ehesten ganz klar Interaktion mit Lebewesen, ob jetzt Sozialkontakte mit Menschen, ob das private Treffen sind, was mit den Patenkindern zu unternehmen zum Beispiel. Die sind ja immer eine ganz hervorragende Ausrede, um nochmal alle so Freizeitparks abzuklappern, wo man alleine erwachsen nicht mehr hinfahren würde. Solche Dinge zum Beispiel, gemeinsame Urlauber, gemeinsame Unternehmungen oder halt auch viele Dinge, die man jetzt mit den Tieren erlebt und unternimmt.
Okay, ja. Die machen dich glücklich. Das gut. Dann haben wir noch eine Abschlussfrage und dann ist auch die private Fragerunde schon Geschichte. Welche privaten Ziele du für dein Leben noch hast? Also wir haben gerade zwar über die Bucketlist gesprochen, wo so ein, zwei Dinge bestimmt draufstehen, aber so vielleicht übergeordneter ein bisschen, so dein Lebensziel, was du noch erreichen möchtest.
Ja, also Lebensziel wäre dann ganz klar, leider auch gerade schon erwähnt, aber erstmal zusammen mit meiner Freundin gemeinsame Bleibe zu finden und dann ist damit auch verknüpft. Es wurde halt auch schon mal gefragt, wie sieht's denn aus, das Ganze mal offiziell zu machen und so weiter. Wann kniest du dich denn endlich hin?
Ja.
Solche Dinge halt.
Ist das jetzt heute hier?
Nein.
Vielleicht?
Nein. Ich habe ganz klar zur Voraussetzung gemacht, dass wir erstmal eine gemeinsame Bleibe finden und dass man dann erstmal guckt, wie so der Alltag zusammengeht und dann spricht man über alles Weitere. Aber das wäre halt eine Sache auf privater Ebene, die schon ja als Ziel.
Ja, da sind doch konkrete Ziele. Mhm. Vielen Dank für den privaten Einblick.
Sehr gerne.
Die Spielerunde. Ja, und wie auch sonst bin ich der Spielleiter und habe mir ein Quiz ausgedacht. Die Besonderheit an dem Quiz ist, ich dachte mir, komm, ich mache mir mal die KI so ein bisschen im ChatGTP, um namentlich zu erwähnen, zu gebrauche und guck mal, was das so kann, um so ein Quiz herzustellen. Deswegen sind nicht meine Fragen, wenn ihr was zu meckern habt, ne, sondern ChatGPT, könnt ihr gerne einen Leserbrief hinschreiben, ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Dann dürfen wir das aber auch zur Antwortsuche benutzen, oder?
Frage Nummer 1. Also ich habe 5 Fragen mitgebracht, ne? Das Spiel kennt ihr, wer mehr richtige Antwortmöglichkeiten auswählt. Ich habe immer 3 Antwortmöglichkeiten mitgebracht. Der gewinnt. Und Ulf, viel Glück.
Vielen Dank.
Welches ist das größte Land der Welt der Fläche nach? Antwortmöglichkeit A, Kanada. Antwortmöglichkeit B, Russland. Oder C, China. Ulf?
Russland, B.
Habe ich auch.
1:1. ChatGPT, einfache Fragen gemacht, ja. Die Hauptstadt von Australien. A, Sydney. B, Melbourne. C, Canberra. Diesmal du, Marco.
Ich würde sagen C, Canberra.
Ulf? Da würde ich Marco recht geben, das stimmt.
Ich danke dir, Ulf.
Sehr gerne.
Ist falsch? Nein.
Ich danke dir, Ulf.
2:2. Also es ist richtig spannend hier und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Welche Einheit wird zur Messung von elektrischer Spannung verwendet? Ja, wie fand ihr die Überleitung?
Fand ich super. Gänsehaut. Ne? Ja. Passt doch zur Spannung.
Ja, yeah. In Gänsehaut wird die Spannung gemessen, richtig. Antwortmöglichkeit A, in Gänsehaut? Nein, in Ampere, in Volt oder in Watt?
Wer muss anfangen?
Ulf, du darfst vorlegen.
Ich darf vorlegen. Ich meine, es ist B, Volt.
Marco?
Es ging um die Spannung, ne?
Die Frage nochmal, welche Einheit wird zur Messung von elektrischer Spannung verwendet?
Da sage ich A, Ampere.
Verdammt.
Ulf, du hast recht.
Ach Gott sei Dank.
Es ist Volt. Laut ChatGPT, ne? Also.
Ich habe zwischen A und B hin und her geschwankt und habe jetzt echt gedacht, Marco hat recht.
Nee. Ja, dachte ich auch. Meistens ist das nicht so. vierte Frage. Welcher Fluss ist der längste der Welt? Amazonas, der Nil oder Yangtze? Marco darf vorlegen.
Ich sage A, der Amazonas.
Ulf?
Ich sage B, der Nil.
Auch das ist korrekt, der Nil. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also 6.575 der Amazonas, Kilometer, der Nil 6.650, also irgendwie 75 Kilometer.
Ja, aber reichen länger, ja trotzdem, ne? Nicht, ne? Also,
ja. Damit steht's auch schon 4-2. Damit haben wir auch schon einen Gewinner. Die letzte Frage stelle ich trotzdem. Nicht, dass ChatGPT traurig ist, dass ich ihn nicht stelle. Wie heißt der höchste Berg der Erde? Ist das der Malacco, Mount Everest oder der Kilimandscharo? Diesmal darf Ulf vorlegen wieder. Ulf googelt gerade und sagt.
Ja, genau. Nein, ich wollte halt nochmal den Buchstaben auch eintragen, damit ihr feststellen könnt, dass ich das auch tatsächlich getippt habe. Und das wäre in dem Fall B, Mount Everest.
Da gehe ich mit in Chloroform. Ich sage auch B.
Sehr schön. Ulf, blütenweiße Weste. 5 von 5. Es steht 5-3. Du hast gewonnen.
Ja, ich kann trotzdem nicht glücklich sein.
Und weißt du, was du gewonnen hast? Nicht nur in die Werbetrommel, jetzt habe ich gespoilert. Nicht nur in die Lostrommel reinzukommen, sondern du hast auch Werbefläche gewonnen, und zwar in Form von der Werbetrommel. Warum Lionel Münster für Azubis oder neue Kolleginnen und Kollegen so attraktiv ist.
Du meinst jetzt abseits von klimatisierten Büroräumen und einer Kaffee-Flatrate.
Das schneiden wir raus. genau.
Also Lionel Münster ist gerade deswegen so spannend, weil wir ein kleines Team sind und sehr kollegial arbeiten und weil wir eine tolle Gemeinschaft sind in Münster, weil wir tatsächlich neue Geschäftsräume bezogen haben, das bei uns hell und luftig und groß ist. Und wir wunderbar im Team interagieren, deshalb auch flexibel sein können. Es ist einfach bei uns, sich zu einigen mit mobilem Arbeiten, mit Urlaub und so weiter, ist das kein großes Hickhack bei uns. Und vor allen Dingen ist das für Azubis, denke ich, bei uns auch äußerst interessant, weil wir halt nicht eine Sparte als Schwerpunktsparte nehmen, sondern halt eher generalistisch die Kundensicht über alle Sparten legen. Das heißt also, man kriegt halt bei uns sehr schnell sehr viele Einblicke in verschiedene Sparten. Und das kann, denke ich mal, gerade in der Ausbildung durchaus sehr attraktiv und sinnvoll sein. Ja.
Um dann zu gucken, was vielleicht so selbst sein Steckenpferd ist und da sich vielleicht zu spezialisieren. Ne? Hört sich auf jeden Fall logisch an. Ja, vielen Dank, Ulf, dass du die Reise aus Münster hierhin angetreten bist.
Habe ich sehr, sehr gern gemacht. Wie gesagt, Fan der ersten Stunde, für mich unheimlich geehrt, dass ich auch einmal hier mit euch sitzen durfte. Finde euer Projekt großartig und von daher war es eine Selbstverständlichkeit und eine große Ehre.
Dankeschön.
Danke, Ulf. Danke. Mach's gut, schöne Woche noch.
Ciao. Euch auch, danke.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.